Theoquest, auf der Suche nach dem Glauben. Herzlich willkommen zur 5. Folge von Theoquest. Und führe uns nicht in Versuchung ist das heutige Thema. Und dazu begrüße ich ganz herzlich
Elaine Rodolfi, Theologin und Seelsorgerin in Berlin. Und mir gegenüber sitzt
Markus Bartelt. Ich bin der, der die kleinen Laienfragen stellt. Und
du immer mit deinen Laienfragen, das sind keine Laienfragen.
Doch, das ist so, wie Klein Markus sich die Welt vorstellt. Ja, und das passt als sogar perfekt zu unserem Thema heute. Denn Klein Markus hat sich tatsächlich immer schon auch als Kind und auch als Jugendlicher häufig die Frage gestellt, wenn wir das Vaterunser gebetet haben, ob denn dieser eine Halbsatz da so richtig stimmt. Weil er machte in meiner Welt wenig Sinn. Und das ist der Satz, und führe uns nicht in Versuchung. Weil ich habe mir damals und auch wie heute die Frage gestellt, das macht doch Gott gar nicht. Also das ist doch nicht so, dass Gott jetzt versucht, mir Fallen zu stellen und zu gucken, ob ich da reintapse, um mich dann zu ermahnen mit dem Voodoo-Finger und sagt, na, jetzt habe ich dich aber erwischt. Das ist ja eigentlich eine ganz falsche Formulierung. Das müsste doch eher heißen und führe mich durch die Versuchung oder ähnliches. Also tatsächlich fehlte und fehlt mir da das Verständnis. Dann habe ich obendrein, um das noch rund zu machen, mitbekommen, dass ja in Frankreich tatsächlich das Vaterunser angepasst worden ist. Und die Franzosen dort beten, ne nous laisse pas entrer en tentation. Es ist nicht das perfekte Französisch, aber liebe Franzosen, verzeiht mir. Also die im Grunde genommen jetzt sagen, lass uns nicht in Versuchung geraten.
Ja.
Wissen die Franzosen mehr als wir?
Nein.
Dann bin ich beruhigt.
Ich glaube, die Frage, die du hast, hat ganz, ganz viele verschiedene Ebenen. Der erste ist die Ebene des Textes. Da muss man schlicht und ergreifend sagen, das, was wir als deutsche Übersetzung haben, ist nah am Text. Das, was die Franzosen inzwischen haben, ist nicht mehr so nah am Text. Und man kann wirklich debattieren, ist das vom griechischen Textmaterial her gerechtfertigt, das so zu übersetzen? Das wäre eine Fachdiskussion unter Exegeten und Altphilologen. Dahinter steckt aber meines Erachtens die spannendere Frage, nämlich, was macht ein Text oder eine Übersetzung mit meiner Gottesvorstellung? Wie beeinflusst ein Konzept, was sich in einem Text ausdrückt, in einem der Kerntexte des Christentums, was macht das mit meinem Gottesbild oder meiner Gottesvorstellung?
Ja.
Ungefähr so.
So, und meine Vorstellung ist, Gott versucht mich. Also er versucht, bringt mich, gibt mir Aufgaben und guckt, ob ich die bestehe oder nicht. Also wenn man jetzt mal denkt, Isaak, ja, Abraham, das ist ja auch eine Versuchung. Wenn man jetzt an Hiob denkt, ist ja auch eine Versuchung. Also das gibt es ja durchaus, dass Gott da ein lustiges Spielchen zu treiben scheint und sagt, na, ich guck mal, wie du dich verhältst, indem ich dich versuche. Und eigentlich in meiner kleinen Welt, ne, Laienwelt, ist ja eher das Böse, dasjenige, das, was uns in Versuchung führt. Und eigentlich sollte uns doch Gott vor dieser Versuchung schützen, da durchgeleiten, uns an der Hand nehmen und uns nicht in Versuchung führen.
Schließt das eine denn das andere aus? Hätte ich jetzt fast mal böse zurückgefragt.
Schließt das eine das andere? Also schließt, dass er mich durchführt, aus, dass er mich in Versuchung führt?
Mhm.
Ja, nochmal, weil ich mich tatsächlich frage, warum oder in welcher Hinsicht führt er mich denn in Versuchung? Also wo sind denn jetzt die kleinen Fußangeln, die er aufbaut, um zu sagen, na, wollen wir doch mal gucken, ob der liebe Markus die Kurve richtig nimmt oder ob er wieder voll ins Fettnäpfchen reintritt. Und wehe, wenn, weil dann werde ich ihm aber was erzählen.
Das ist ja ein ganz schön zynisches Gottesbild. Ne? Also ein Gott, der Lust drauf hat, mir eine Falle zu stellen, damit ich reintappe, damit er sich amüsieren kann oder sie.
Ich habe es ja jetzt ein bisschen überspitzt, sagen.
Aber ja,
das ist klein,
ja,
aber also, der 10-jährige kleine Markus hat tatsächlich sowas sich gedacht damals.
Ja. Genau, ich glaube, das ist wirklich die Frage, was verstehe ich dann mit dem Begriff Versuchung? Ja, ich kann mir diese fiese hinterrücks aufgestellte Fußangel oder Falle vorstellen, dann würde ich ganz knallhart sagen, das passt überhaupt nicht zu meinem Gottesbild. Mhm. Wenn ich mir aber Abraham angucke, sage ich gleich noch was dazu, und Hiob, gut, Hiob ist ein bisschen anders gelagert, weil da will ja der Böse, der verhandelt ja mit Gott, lass mich mal deinen Diener Hiob testen. Da ist die Ausgangslage, so wie sie in der Bibel geschildert ist, nochmal eine andere. Aber ich kann mit meinem Gottesbild gut vereinbaren zu sagen, es gibt einen Gott, der mir sehr viel zutraut. Der mir auch zutraut, dass ich sozusagen mit den Händen gut am Steuer durch sehr schwierige Situationen durchkomme. Von denen ich selbst noch keinen Sinn sehen kann. Von denen ich selbst nicht sehen kann, wer oder was sie mir eingebrockt hat, weil nicht jede herausfordernde Situation im Leben hat einen klaren Verursacher oder eine klare Verursacherin, sondern es gibt eben Situationen, in die kann man reinschlittern und da muss man sich bewähren. Und in dieser Sinne kann ich mir das gut mit dem Begriff Versuchung sagen, dass Gott es zulässt und in dem Sinne mich auch führt in Situationen, von denen er sagt, ich gucke da auf, in dem Fall meine kleine Elaine oder meinen kleinen Markus oder meine große Elaine und meinen großen Markus und die können das.
Ja, aber dann, also unter dem Aspekt, ich folge dir gedanklich, ist doch die Frage, dann müsste es doch heißen und führe mich in Versuchung, weil dann ja die Versuchung das Vertrauen ist, dass ich mit der Situation umgehen kann und damit daran wachsen kann. Dann wäre es ja was Gutes, wenn er mich in Versuchung führt, weil ich immer wieder sehen kann, dass ich Situationen bewältigen kann, auch wenn ich im Moment nicht erkenne, welche Tragweite sie haben. Ja, das ist ja alles super, bloß dann ist Versuchung was sehr Positives, weil es Wachstum fördert. Genau. Dann müsste es aber heißen und führe mich in Versuchung, jeden Tag immer wieder, damit ich immer noch größer werden kann.
Ja, der Psalmdichterin betet das ja auch so, prüfe mich auf Herz und Nieren. Ne? Also gibt ja noch mehr Stellen im Ersten Testament dazu, im Alten Testament. Also das ist ja, glaube ich, nicht ein eindeutiges Bild, sondern diese Frage, und führe mich nicht in Versuchung, heißt wirklich, teste mich nicht so, dass ich nur noch scheitern kann. Ja, also für mich würde das ein total zynisches Gottesbild abgeben. Ja, aber ich kann auch gut mit dieser Gottesvorstellung leben, dass Gott immer größer ist als ich und mein Leben und auch prinzipiell der ganz andere ist. Ja, das heißt, dass meine Vorstellung von ich schaffe das da nicht mehr durch, nicht notwendig Gottesvorstellung von ich schaffe das da nicht mehr oder sie schafft das da nicht mehr durch sein muss. Also das darf nicht ins Zynische kippen, das darf ich auch immer nur für mich selber sagen. Ja, ich darf nie einem anderen Menschen sagen, Mensch, sei doch froh, das ist einfach Gott, der dich testet, der dich für so gut, für so treu, für so glaubend hält, dass du das eben schaffst. Das darf ich niemandem anders sagen, das ist zynisch.
Ist ja hier, wenn die Freunde kommen.
Genau. Und deswegen schmeißt er die ja zum Glück auch irgendwann mal raus.
Ja. Ja, weil die dann sagen, das hast du denn angestellt, dann musst du aber große Schuld auf dich genommen haben, wenn du so bestraft wirst.
So ist es. Ja, genau. Und da sagt er, das passt nicht zu meinem Bild von Gott. Ja, ich verstehe das nicht, warum das jetzt alles passiert. Ich habe nach all dem, was ich weiß und kann, nichts verkehrt gemacht. Es ist trotzdem da. Ich kriege das aber doch hin, zu vertrauen, dass Gott größer ist. Dass ich es jetzt nicht erkenne, aber mein Gott ist nicht so gebaut, dass der mich kaputt machen will. Und deswegen muss ich jetzt auch nichts ändern, so. Mhm. Aber das darf man immer nur für sich selbst sagen, aus der eigenen Gottesbeziehung raus. Das darf ich niemals jemandem überhelfen. Das ist einfach nur boshaft und zynisch. Und ja, wie die Franzosen, das ist ein weiterer Aspekt. Also wenn ich mir vorstelle, dass dieser Satz wie so ein Diamant ist mit verschiedenen Facetten, ist diese Übersetzung und führe mich in der Versuchung oder führe uns in der Versuchung ist jetzt von der Textbasis her nicht so gut möglich, aber sie ist, glaube ich, in dieser Frage, was ist das oder wie ist eine Gottesbeziehung, wie ist der Vater Jesu Christi, wenn es richtig schwierig wird? Dann ist das wie so eine weitere Facette dieses Diamanten der Frage, wie ist das mit geprüft werden, mit Versuchung, mit Situationen, die ich selbst überhaupt nicht mehr überblicken kann, wo ich selbst kein Ordnungsgefüge mehr drin habe oder so und auch keine Hand habe, keine Macht mehr über die Situation.
Jetzt frage ich dich mal als Theologin, bin ja froh, dass ich dich da in dieser Funktion hier habe, weil wir gerade über Hiob gesprochen haben. Also die Hiob-Geschichte ist ja sehr, sehr spannend und der Kern ist ja tatsächlich, Gott hat es gegeben, Gott nimmt es, ich leide, mein Gottesglauben wird nicht erschüttert, ich verstehe das nicht, ich bleibe da aber ein Stück weit quasi stoisch sogar. Eigentlich eine wunderbare Geschichte, wenn dieses Vorspiel nicht wäre.
Die Rahmenerzählung gesprochen.
Ja, genau, also die Rahmenerzählung, ja, wo man sagt, wieso lässt sich Gott eigentlich auf diesen, mich erinnert das ja so ein bisschen wie so eine Kneipenprahlerei, warum lässt er sich darauf ein, ja, eben, dass Satan zu ihm sagt, na komm, der glaubt doch nur an dich wegen der Gaben, die du ihm geschenkt hast und nicht an den Gebenden. Warum lässt er sich auf diesen Handel ein? Das hat er doch gar nicht nötig eigentlich. Also was möchte man uns damit sagen?
Also das ist jetzt ja kein Videoclip vom Himmel oder so, ne? Das heißt, wir haben da ja eher das, was Menschen reflektiert haben, warum Hiob überhaupt in diese Situation geraten konnte. Ne? Also die Hiobs-Erzählung ist ja niedergeschrieben, also die hat auch nochmal literarische Schichten, aber die ist erstmal niedergeschrieben mit dieser ganz alten Frage, in dem Fall, wie kann das sein, dass es einem Menschen, der gerecht ist, also das ist so die alte alttestamentliche Kriterium dafür, wie kann das sein, dass ein Mensch, der gerecht ist, leidet? Wie kann das herkommen? Und da kommt diese Rahmenerzählung um, diese Hiob-Erzählung rum. Also Menschen konnten sich nicht vorstellen, dass Gott das einfach mal so macht, sondern sie konnten sich nur vorstellen, dass der oder das Böse da ihre Finger drin haben musste. Und dann kommt halt diese Verhandlungsgeschichte da.
Ja, aber das ist ja, also trotzdem, also ich folge dir, ich musste so deswegen, ich habe jetzt gerade im Vorfeld, war ich gestern im Theater und habe den Urfaust gesehen.
Ja.
Und die faustische Geschichte natürlich, Mephistopheles, das ist ja ein Teufel, der sehr willfährig ist und der auch versucht, auf diese Wette hinauszugehen und das einzugehen. Ich mache dir alles möglich. Wir haben ja eine ähnliche Situation auch nochmal mit der Versuchung Christi. Das kommt ja vor. Und im Mephistopheles und Faust geht jetzt ja nicht wirklich gut aus, für Faust zumindest. Deswegen kam mir so der Gedanke, dass ich sagte, ach guck, wir reden morgen darüber. Eigentlich ist das so eine Prahlerei. Ja, guck mal, was ich kann und was du nicht kannst im Grunde genommen. Aber
naja, gegen die Größe Gottes muss man sich auch ganz schön aufplustern, ne?
Mit Sicherheit, ne? Bin ich mir. Aber trotzdem so die Frage, ja, wir können das jetzt in einen literarisch-historischen Kontext setzen, aber was passiert denn oder wie ist denn die Lesweise heute, die wir haben? Denn wenn ich jetzt normaler, gläubiger Christ bin und ich lese das Buch Hiob, ich höre von dem Buch Hiob im Rahmen auch einer Predigt, wie ist denn da die Deutung jetzt? Also wie kommt das denn dazu, dass das Prinzip Gut und das Prinzip Böse scheinbar doch zu dem einen Gott dazugehören?
Keine ganz leicht zu beantwortende Frage. Ja. Also die erste Beobachtung ist, Menschen machen Erfahrungen, die mal unabhängig von ihnen selbst sind, die auf etwas Böses zeigen oder die etwas Grundböses aufscheinen lassen. Ja, unbeschadet jetzt mal, wo das herkommt. Das ist die eine Sache. Das ist beobachtbar und das ist beschreibbar. Man kann das personal beschreiben, man kann das aber auch völlig unpersonal beschreiben, wie, weiß ich was, Naturkatastrophen oder sonst was. Das ist nicht gut, so, wenn man das Wort böse nicht verwenden will, das ist nicht gut, von A bis Z nicht gut. Und dann sagt der christliche Glaube, wir haben einen guten und liebenden Gott. Und neben diesem Gott gibt es nicht ein weiteres Prinzip, das unabhängig von Gott existiert, weil dann hätten wir zwei Götter, ja, einen guten und einen bösen. Das würde die Sache fürchterlich vereinfachen, weil dann kann man einfach sagen, das ist ein unendliches Kräftemessen zwischen einem guten Prinzip und einem bösen Prinzip. Aber das hat das Christentum sehr, sehr früh ausgeschlossen und hat sich damit dann eine theologische Frage eingehandelt, die nennt man Theodizee-Frage, also wie kann ein guter Gott Leid zulassen, wenn es da kein unabhängiges Prinzip des Bösen gibt. Und ich denke nicht, dass es die eine absolut stringente Antwort darauf gibt, sondern theologische Antwort läuft darauf hinaus, dass im Machtbereich Gottes das zugelassen wird, also dass Gott Dinge zulässt. Das ist unbefriedigend. Ja, wir hätten gern, glaube ich, so eine sehr klar zu fassende Antwort. Aber diese Antwort, dass es nichts gibt, was aus Gott herausfallen kann, halte ich persönlich im Letzten für sehr, 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 sehr tröstlich. Auch wenn ich es nicht komplett erklären kann und verstehen kann. Natürlich da stehe und denke, warum passiert Leid? Das passt nicht zu meinem Bild von Gott. Ja, aber dass auch alles Böse, was wir Menschen einander antun können und alles Leid, was geschieht, völlig ohne, dass da irgendjemand seine Pfoten drin hätte, dass das auch nochmal in Gott aufgehoben ist, das finde ich eine sehr tröstliche Erkenntnis des christlichen Glaubens oder ein tröstliches Bild des christlichen Glaubens.
Im Zuge der Vorbereitung habe ich den Begriff in diesem Zusammenhang gelesen, dass dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses, ja, es ist alles da, auch verstanden werden kann als der ohnmächtige Gott.
Ja, also es gibt schon so einen theologischen Topos, der heißt Kenosis im Fachbegriff, also dass Gott sich selbst ohnmächtig macht. Und das kann man ja in Jesus Christus auch ganz gut beobachten. Also in Jesus Christus wird Gott Mensch, wie jeder Mensch, theologisch außer der Sünde, eigenes Thema, aber eben auch ohnmächtig bis zu seinem Tod am Kreuz. Und zwar in einer gewollten und solidarischen Ohnmacht. Und zwar nicht, weil, also gibt es ja im Neuen Testament diese Szene, ja, wenn du willst, dann steig doch vom Kreuz runter und so weiter, wenn du Sohn Gottes bist. Es geht nicht ums Können, sondern um das mit den Menschen bis in den Tod hinein solidarisch sein und demzufolge auch wie ein Sklave, wie ein Verbrecher im Römischen Reich göttliche Macht eben auch nicht in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, das ist was, was uns Menschen auch aufgegeben ist. Macht, die wir haben, um der anderen willen, um des Heils der anderen willen nicht notwendigerweise immer in Anspruch zu nehmen, ja.
Das heißt, damit sind wir auch göttlich, weil wir ja auch das Gute und das Böse in uns tragen. Also wir haben ja diese Dualität. Ist ja nicht so, dass der eine nur vorbildlich gut ist und der andere ist das personifizierte Böse, sondern auch wir sind ja mal gut und mal schlecht drauf und wir haben auch mal dunkle Gedanken, so wie wir ganz viele helle Gedanken haben, oder wir ärgern uns auch mal über den, der uns die Vorfahrt genommen hat und verwünschen ihn.
Ja, das würde ich jetzt noch nicht in diese endgültigen oder sehr starken Kategorien von Gut und Böse, das ist für mich so alles unter Alltagsärger oder so. Das gehört, glaube ich, zum Menschsein dazu. Also es wäre, glaube ich, wir würden uns ganz komisch fühlen, wenn wir ständig happy-clappy durch die Gegend rennen. Da würden wir auch sowas sagen, da ist irgendwas falsch. Das gehört, glaube ich, einfach zu einer Differenziertheit eines Lebens. Aber dass ich in der Lage bin, auch auf etwas absolut Böses sozusagen anzuspringen und darauf zu reagieren, ja, da darf ich, glaube ich, ehrfürchtig verstehen und da darf ich, glaube ich, auch dann bitten, führ mich nicht in Versuchung. Gott, stehe mir so bei, statte mich so aus, dass ich nicht etwas abgrundtief Bösen auf dem Leim gehe oder dem zur Handlangerin werde.
Damit haben wir den Bogen perfekt geschlagen.
Bitte gerne.
Ja, hervorragend. Wir sind da
mit vielen Fragezeichen, ne?
Ja, das ist ja gut so, wenn wir müssen ja nicht alle Antworten haben, ja. Aber ich glaube, wir haben uns dem Thema gut angenähert, ja. Um auch zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist, mit dem führe mich nicht in Versuchung, genau. Und hilf mir dabei, ja. Vor allen Dingen, und warum das durchaus Sinn macht, dass wir das noch so beten, wie wir es beten, und dass es auch gut so ist, wenn wir es nicht ändern.
Hat beides Vor- und Nachteile.
Wunderbar. Liebe Lane, ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir für die Fragen.
Und freue mich schon auf die nächste Folge vom DeoQuest.
DeoQuest. Auf der Suche nach dem Glauben.